Ich möchte fortsetzen mit der Auslegungspredigt durch die Apostelgeschichte. Wir sind angelangt bei einem schönen Thema, die Entstehung und das Leben der ersten Gemeinde. Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 47. Die Entstehung und das Leben der ersten Gemeinde. Nun, wir sind die Freikirche in Overath. Wir sind auch entstanden. Gott hat eine eigene Geschichte mit uns gehabt, eine völlig andere Geschichte als andere Gemeinden, deren Geschichten auch besonders sind und schön sind. Irgendwie denke ich, wie Gott uns geführt hat, ist besonders schön und beeindruckend. Und ich möchte in diesem Text, den wir hier haben, über vier Punkte miteinander nachdenken und darüber sprechen. Warum bekehren sich Menschen? Und das Zweite, wie bekehrt man sich? Das Dritte, die Gemeinde entsteht und wächst. Und das Vierte, was den Gläubigen nun wichtig ist. Und ich glaube und bin davon überzeugt, dass wir sehr vieles auch für uns lernen können. Der erste Punkt, warum bekehren sich Menschen? In unserem Text hier in Apostelgeschichte 2 bekehren sich viele Menschen. Wir wissen, es sind 3000 Menschen, die auf der Suche waren nach Gott, aber auch Menschen, die völlig unvorbereitet waren und einfach so in die Predigt von Petrus reingeraten sind. Ungeplant. Petrus predigt hier zu Pfingsten, der Tag, an dem Jesus den versprochenen Heiligen Geist ausgießt. Und wir lesen Apostelgeschichte 2, Vers 2 von einem gewaltigen Brausen, einem gewaltigen übernatürlichen Wind. Und in Vers 6 lesen wir von einem Getöse. Es war also so laut, dass die Leute wissen wollten, was ist dort passiert. Und tausende Menschen wurden dadurch angelockt, dorthin zu kommen, wo dieses Wunder geschah, zu den 120 Gläubigen. Tausende kamen zusammen, fromme Leute, aber auch viele Spötter, die nun sahen, was geschehen war. Die zerteilten Zungen wie von Feuer auf den 120 Gläubigen, die den Heiligen Geist bekommen haben. Und das Sprachwunder, alle Jünger konnten durch das Sprachwunder andere Sprachen sprechen. Sprachen, die sie nie gelernt haben. Und auch wenn diese Zuhörer zwei Gruppen bildeten, der eine Teil wollte verstehen, was Gott sagt und was Gott zu sagen hat, und der andere spottete. Aber alle Zuhörer hatten eins gemeinsam. Das lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 12. Sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das sein? Und nun, das ist also die Situation, kommt die Stunde der ersten Predigt von Petrus. Und ich möchte nicht die ganze Predigt von Petrus jetzt auslegen, das habe ich ja bei der vergangenen Predigt schon gemacht. Aber wir wollen mal schauen auf einige Inhalte und jetzt mal überprüfen, wie geht Petrus mit den Zuhörern um? Vielleicht sagt ihr gleich beim Kaffee, ja, der Andreas hat wieder viel zu lang gepredigt und hat sich so oft wiederholt und außerdem finde ich es vielleicht langweilig oder wie auch immer, was Leute so sagen, nicht? Beim Kaffee fällt einem auch viel ein. Aber schauen wir mal jetzt, wie Petrus gepredigt hat. Und überleg mal, ob die Inhalte seiner Predigt dir gefallen. In Vers 15 ermahnt er alle Spötter, die behaupten, es ist kein Wunder, die sind nur betrunken, die Leute. Er widerspricht ihnen, sagt, niemand hier ist betrunken. Kennt ihr das, wenn jemand eine Meinung hat und jemand sagt, nein, das ist so nicht? Ist er, der die Meinung geäußert hat, zufrieden? Sicherlich nicht. Und dann erklärte er, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes bereits im Alten Testament vorausgesagt wurde und dass Gott jetzt diese Verheißung in dieser Stunde hier erfüllt hatte. Und er packt die Zuhörer mit den Fakten der biblischen Voraussagen und sagt, das, was ihr jetzt seht, haben die Propheten vorausgesagt. Ist erfüllt. Und dann schwenkt er in seiner Predigt auf eine Person, auf Jesus. Und das sollten wir auch immer tun, wenn wir predigen. Es gibt Predigten, die sind so leer an Inhalt, weil es nur um Fakten und Fakten geht, scheinbar, aber nicht um die Hauptperson der Bibel, um den Herrn. Und Petrus schwenkt auf den Herrn, auf Jesus. Und Petrus, der den Herrn so gut kennt, ihm sein Leben gegeben hat, viele Wunder mit seinen Augen gesehen hat, erklärt den Leuten, wer Jesus ist. Die Wunder und Zeichen, die Jesus getan hatte, waren deshalb möglich, weil Jesus kein normaler Mensch war. Er wurde von Gott bestätigt. Er kam von Gott, kam vom Himmel. Gott hat ihn beglaubigt. Und deswegen konnte er diese Wunder tun, die man sich nicht erklären kann, die übernatürlich sind. Da kann ein Physiker nichts zu sagen, denn ein Physiker ist abhängig von den Gesetzen aus der Physik. Der hat die Prüfungen in der Thermodynamik gerade mal begriffen und nennt sich Physiker. Der begreift nichts vom Wunder, weil das übernatürlich ist. Und diese Wunder beweisen, dass Jesus selbst Gott ist. Denn kein Mensch kann so etwas tun. Wir lesen in Matthäus 11, Vers 5, Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Stellt euch mal vor, euer Nachbar war blind und kann auf einmal sehen. Wenn du keine Ahnung von Jesus hast, ab diesem Tag fängst du dich an zu fragen, was ist dieser für ein Mann? Was ist das für ein Mensch, der das kann? Und Petrus und die anderen Jünger waren dabei und haben die vielen Wunder Jesu live miterlebt. Viele in Jerusalem kannten Jesus als ihren Wohltäter und Heiler. Oh, und wie viele von den Zuhörern erinnerten sich noch an diesen lieben Wohltäter. Unzählige wurden durch den Sohn Gottes persönlich geheilt. Welch ein Wohltäter! Jesus war weit und breit bekannt als Wohltäter. Er wurde für viele zum herrlichen Heiland. Und dann schwenkt Petrus um in der Predigt zu einem ganz grausigen Thema. Das Kreuz. Oh, welch hässliche Hinrichtungsstätte ganz in der Nähe vor den Toren Jerusalems. Und als er darüber sprach, wussten alle sofort, was er meinte. Alle kannten den Ort. Oh, wie viele Leute oder Gottesdienstbesucher würden heute sagen, Petrus, lass uns nicht über das Kreuz sprechen. Das passt nicht. Wir haben ein Erntefest. Du machst mit dem Thema nur alles kaputt. Die Leute sollen sich wohlfühlen, sollen sich freuen und fröhlich sein. Mach die Stimmung jetzt nicht kaputt mit dem Wort vom Kreuz. Ist das nicht der Trend der heutigen Tage, unsere Wohlfühlgesinnung? Nicht zu viel Bibel, nicht zu viel Predigt. Ich las einen Kirchenbeschluss, in dem die Länge einer Predigt auf 20 Minuten festgelegt wurde. Begründung, mehr ist den Zuhörern heute nicht mehr zuzumuten. Diese Leute würden Petrus ermahnen und ihm vorhalten, Petrus, deine Predigt ist in unseren Tagen des Humanismus und Liberalismus nicht mehr zeitgemäß. Aber schauen wir nun wieder auf die Predigt von Petrus und denken dabei, dass er vor einem Publikum steht, das nicht wie ihr hier in der Freikirche mir zuhören wollt, sondern vor einem Publikum steht, die Jesus abgelehnt haben. Das ist eine ganz andere Stimmung. Lass mich diese Predigt mal vor tausenden Leuten halten, die nichts von Jesus halten. Das ist eine ganz andere Sache. Hier kann ich mutig sprechen. Petrus hat eine ganz andere Situation gehabt. Und diese Leute, vor denen er steht, schrien noch vor wenigen Wochen, kreuziget ihn, kreuziget ihn. Er predigt Jesus Christus vor Leuten, die ihn noch bis vor kurzem abgelehnt haben. Welch ein Mut und welch eine vorbildliche Kühnheit des Petrus. Und Petrus geht so weit, dass er den Zuhörern ins Gesicht sagt, was ihre Sünde war. Apostelgeschichte 2, Vers 23. Ihn habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. wenn irgendeine Kirche mich einlädt, so zu predigen, ich brauche nicht wiederkommen. So hat Petrus aber gepredigt. Wow. Konfrontiert man so seine Zuhörer? Petrus, könnte es sein, dass die Leute sich durch deine Art zu predigen vor den Kopf gestoßen fühlen? Könnte es sein, dass du mit solch einem Vorwurf Leute in ihrem Wohlbefinden schadest? Oh, wie viele würden Petrus vorwerfen, dass seine Art zu predigen die Leute von der Kirche wegtreiben würde. Du kannst Leuten doch keine Sünden vorwerfen. Petrus, wenn du so weitermachst, die Leute kommen nie wieder. Aber Petrus schlägt den Bogen weiter und sagt, nachdem er vom Kreuz gesprochen hat, in Vers 24, dass Jesus auferstanden ist. Er lebt. Er hat den Tod besiegt. Wer sollte ihn, den Herrn des Lebens, festhalten? Und dann sagt er auch, unser Stammvater, der König David, ist gestorben und liegt immer noch in seinem Grab. Da könnt ihr gleich hingehen. Jesus aber ist auferstanden. Und Vers 32 noch einmal, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Wir haben ihn gesehen, mit ihm gesprochen, mit ihm gegessen und waren bei der Himmelfahrt dabei. Er sitzt nun zur Rechten Gottes. Ich finde es so schön, dass die Bibel auch sagt, wo Jesus sitzt. Zur Rechten des Vaters, nicht zur Linken des Vaters. Eigentlich nicht so wichtig, die sitzen doch zusammen. Nein, er sitzt zur Rechten des Vaters. Und wenn ich mir das so vorstelle, Gott der Vater, Jesus zur Rechten. Wunderbar. Und jetzt seht ihr dieses Wunder der Ausgießung des Heiligen Geistes, dieses Wunder zu Pfingsten. Wisst ihr warum? Weil Jesus, der zur Rechten Gottes sitzt, den Heiligen Geist gesandt hat. Das ist, was ihr jetzt seht, das Wunder. Jesus im Himmel handelt. Er hat den Heiligen Geist gesandt. Und schaut mal, wie Petrus jetzt seine Predigt abschließt. Nicht mit einer sanften Landung, nicht mit einer kleinen, netten Zusammenfassung, nicht mit glatten und harmonischen Worten, auch nicht mit einer netten kleinen Geschichte, sondern mit einem krassen Knall in den Ohren aller Zuhörer. Apostelgeschichte 2, Vers 34 und 36. So, er hatte ja nicht so ein Mikrofon wie ich. Könnt ihr euch vorstellen, wie er gebrüllt haben muss? Denn tausende Leute ihn hören und dann so hören, dass sie sich auch noch bekehren. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Amen. So, und dann ging er weg, nicht wahr? Was für ein Abschluss der Predigt. Den ihr gekreuzigt habt. Das war eine Predigt. Den ihr gekreuzigt habt. Was für ein Abschluss, welch eine Zusammenfassung. Ihr habt Jesus umgebracht. Ihr kommt hierher, um Gott zu gefallen, um ihm zu danken für die Ernte und so. Ihr habt ihn umgebracht. Irgendwie nicht passend, oder? Nun, unser Punkt war ja die Frage, warum bekehren sich Menschen? Lass uns die Frage aus dem Wort Gottes selbst nehmen, Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und Vers 41, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Warum bekehren sich Menschen? Wenn sie mit der Wahrheit vom Kreuz konfrontiert werden, gibt es nur zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Entweder ich lehne es ab oder ich glaube es. Was dazwischen gibt es nicht. Leute belügen sich gern und sagen, oh, ich entscheide mich einfach nicht. Wir wissen alle, was Jesus gesagt hat. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Entweder dafür oder dagegen. Dazwischen gibt es nichts. Du stehst vor Gott Einmal, jeder, jedes Knie wird sich beugen, sagt die Bibel. Entweder als Feind oder als Freund Gottes. Was anderes gibt's nicht. Entweder verloren oder gerettet. Was anderes gibt's nicht. Sie haben nur zwei Möglichkeiten, annehmen oder ablehnen. Und Petrus wiederholt den Satz, der Gott so wichtig war, zweimal in seiner Predigt, Vers 23 und 36, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Der Sünder, und das sind wir alle, ohne Ausnahme, sagt die Bibel, soll eines wissen, meine Sünde hatte den Tod des Sohnes Gottes zur Folge und das muss gepredigt werden. Paulus erklärt den kausalen Zusammenhang zwischen dem Glauben und dem Wort Gottes. Und er sagt im Römer 10, Vers 17 einen schönen Satz, der hat mir als junger Mann sehr geholfen. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort Gottes. Wenn du einen Menschen zu Jesus führen willst, dann rede nicht deine Erfahrungen. Sag ihm das Wort Gottes, weil daraus kommt der Glaube. Was, wenn du jetzt auch erkennst, ja, ich bin schuldig am Blut Jesu. Das Wort aus Apostelgeschichte 2, Vers 36 gilt auch mir, eben diesen Jesus, den du gekreuzigt hast. Vielleicht hast du auch nun die Frage, was soll ich jetzt tun? Und diese Frage wirkte Gottes Geist in den Herzen tausender Zuhörer durch die Predigt des Petrus. Was soll ich jetzt tun? Und das führt uns zur zweiten Frage. Wie bekehrt man sich? Grundsätzlich können wir eines festhalten, die Bibel sagt, es drang ihnen durchs Herz. Die Predigt ließ keinen kalt, auch die Spötter nicht. Die Schlussfolgerung, seht ihr, wie wichtig Predigten sind? Und solange die Gemeinde mir Vertrauen schenkt, werden wir niemals abrücken von der Wichtigkeit der Predigt im Gottesdienst. Daraus kommt Glaube. Oh, wie viele unbekehrte Selbstbetrüger kenne ich, die behaupten, ich kann auch Gott zu Hause anbeten. Ich brauche dazu keine Predigt zu hören. Meinen Glauben kann ich auch zu Hause leben. Ich brauche keine Predigten. Oh, hier zu Pfingsten sehen wir den Beweis der Macht des Wortes Gottes. Ohne diese Predigt hätte sich niemand bekehrt. Ja, sie hätten alle Anteil am religiösen Treiben des Erntefestes im heiligen Jerusalem gehabt, wären aber ungerettet nach Hause gegangen. Aber durch die Predigt wurde alles anders. Es drang ihnen durchs Herz, lesen wir. Hat Paulus nicht recht, wenn er sagt, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Gottes? Wenn du gerettet werden willst, dann gebe ich dir einen Rat. Gehe dorthin, wo Predigten gehalten werden, solange deine Beine dich noch tragen. Gehe zum Gottesdienst, dorthin, wo Gottes Wort unverfälscht gepredigt wird und höre Gottes Wort. Gottes Wort hat seine Wirkung. Es drang ihnen durchs Herz, lesen wir. Man kann es auch so übersetzen, es stach ihnen ins Herz oder es schnitt ihnen ins Herz. So sehr hat diese vielen Zuhörer das Wort vom Kreuz getroffen. Jesus starb für meine Schuld. Meine Sünde brachte Jesus, den Sohn Gottes, ans Kreuz. Ich habe ihn gekreuzigt. Es drang ihnen durchs Herz. Sie erinnerten sich alle an den Messias, der am Kreuz hing, vor wenigen Wochen noch. Sie haben ihren eigenen Messias umgebracht. Und nun sind die Zuhörer so betrübt und bußfertig und zutiefst geistlich überführt. Kennt ihr das, wenn ihr irgendetwas macht, was total schlimm ist, wofür ihr euch wahnsinnig schämen würdet? Irgendeine Sache, die Sünde ist und ihr werdet dabei erwischt. Oh. Und du weißt, ich kann nichts mehr sagen, ich wurde gesehen. Ich bin überführt. Ich komme nicht weg. Ich habe gesündigt. Wenn du was stiehlst und keiner sieht dich, machst du es wieder. Kein Thema. Aber wenn du erwischt wirst, dann bist du so klein. Überführt. Und jetzt wussten alle, wir haben Jesus ans Kreuz genagelt. Kein Wunder, dass jetzt in den Köpfen tausender Leute eine Frage steht: Was soll ich tun? Und Petrus antwortet so in Vers 38: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Tut Buße. Was heißt es, Buße zu tun? Viele wissen es gar nicht, was das heißt. Und ich möchte ein bisschen erklären. Buße tun heißt, ändere deine Gesinnung. Ändere dein Denken. Erkenne an, dass dein Denken falsch ist. Beurteile dein Denken als falsch. Ändere deine Gesinnung. Das heißt, der Mensch wendet sich ab von der Sünde und wendet sich zu Jesus. Ein ganz bewusstes Abwenden von Sünde und zu Jesus hinwenden. Das ist Buße tun. Und wenn du erkennst, ich bin ein Sünder, der Schuld hat vor Gott, dann hat der Heilige Geist auch zu deinem Herzen gesprochen und Gottes Wort vom Kreuz hat dein Herz erreicht. Ja, es dringt in dein Herz oder anders gesagt, es sticht dich ins Herz oder schneidet dir ins Herz. Wenn es so ist, dann tue Buße. Wende dich ab von deinen Sünden und wende dich Jesus zu. Und so machten es damals 3000 Menschen nach der Predigt. Sie erkannten, ich bin ein Sünder, ich habe Schuld. Es drang ihnen ins Herz zu erkennen, ich habe Jesus ans Kreuz gebracht. Ich habe unseren Messias getötet. Und das ist noch viel schlimmer, als wenn du erwischt wirst beim Klauen. Und sie taten Buße, wandten sich ab von Sünde und wendeten sich zu Jesus, den sie bis vor kurzem noch ans Kreuz geschlagen haben, und schrien, kreuzigt ihn vorher. Oh, wie wird es sein im Himmel, wenn wir dort diese Geschwister sehen werden, die ehemaligen Schreihälse, die sich bekehrt haben, die gerettet wurden, weil sie sich an Jesus wandten, weil sie der Predigt glaubten und sich bekehrten. Weil sie wie der Verbrecher am Kreuz erkannten, dass sie alle elende Sünder sind vor Gott, dass nur Jesus der Herr retten kann. Und sie wandten sich an den Herrn des Lebens, bereuten ihre Schuld und schickten ein demütiges Gebet herüber zu ihrem Herrn, den sie eben erst während der Predigt des Petrus erkannt haben und gerettet wurden. Oh, ich wünsche dir die Haltung des reumütigen Zöllners, den wir auch von Jesus kennen, der die Geschichte erzählt, der von Schuld geplagt war und noch nicht einmal zum Himmel blicken konnte, als er mit Gott sprach, sondern mit der Faust auf seine Brust schlug und 5 Worte in Reue aussprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. 5 Worte. O Gott, sei mir Sünder gnädig. Mach es so, wende dich ab von Sünde und wende dich zu Jesus und sag: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Buße ohne Reue ist genauso wirksam wie ein Hebel ohne Drehpunkt. Es funktioniert nicht. Buße geht immer nur mit echter Reue einher. Und ebenso geht Bekehrung mit Buße einher. Diese 3 wirken zusammen: Reue, Buße und Bekehrung. Fehlt eines von den 3, fehlt die Wirksamkeit. Und so wie dem Hebel der Drehpunkt fehlt und er nicht funktioniert. Ich möchte ein Beispiel so aus meiner Erfahrung erzählen, die ich oft beobachtet habe und die mich auch sehr traurig macht, von einigen Leuten, wo wir auch glaubten, sie seien Kinder Gottes und sind es nicht. Ein Beispiel, wie du es nicht tun sollst. Ich will dir meine Erfahrung da weitergeben und die ich gemacht habe, wenn Menschen nicht Buße tun und sich einbilden, bekehrt zu sein. Ich habe eine Reihe von Menschen erlebt, die den Worten des Petrus "Tut Buße" nicht folgten und sich trotzdem für bekehrt halten. Die Bibel sagt: Tue Buße, wende dich ab von Sünde und wende dich zu Jesus. Eine Umkehr mit echter Reue, so wie dieser Zöllner. Oh, und dann sehe ich aber einige vor mir, die das Wort Gottes nicht ernst nahmen. Sie taten nicht Buße und begnügten sich damit, Jesus anzunehmen. Johannes 1, Vers 12, diejenigen, die ihn annahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Na, ich nehme ihn an, gut. Ohne Reue, ohne Buße, ohne Bitte um Vergebung. Das ist ungehorsam, der Anweisung Gottes gegenüber Buße zu tun und führt zu keiner Rettung und zu keiner Wiedergeburt, die vom Geist und von oben ist. Wisst ihr, was deutlich im Leben dieser Menschen zu erkennen ist? Obwohl sie behaupten, bekehrt zu sein, haben sie nicht gebrochen mit ihrer Schuld und mit ihrer Sünde. Da keine Buße geschehen ist, wandten sie sich auch nicht ab von der Sünde, die Jesus ans Kreuz brachte. Und weil sie nicht bereuten, wie der Verbrecher am Kreuz oder der Zöllner, der in Reue stammelnd betete, O Gott, sei mir Sünder gnädig, haben sie auch keine Abscheu von ihren Sünden. Umgekehrt, sie genießen sie weiter. Wenn du Sünde genießen kannst, ist es ein Alarmsignal, dass du nicht gerettet bist. Einige rühmen sich sogar ihrer sündigen Taten, statt schamrot zu werden und behaupten von sich bekehrt zu sein. Welch ein Selbstbetrug. Buße hat nie stattgefunden. Und dann kommen Versuchungen, vielleicht eine Freundschaft zu einem Ungläubigen und sie gehen weg. Weg aus der Gemeinde, aus der Gemeinschaft, aus den Gottesdiensten. Und obwohl ihre Werke klar beweisen, dass keine Buße stattgefunden hat, halten sie sich immer noch für bekehrt. Oh, wie viele werden einst vor Jesus stehen, die keine Wiedergeburt erlebt haben, die vom Geist und von oben ist. Und dann wird Jesus ihnen bezeugen, wir lesen in Matthäus 7, Vers 23, was er sagen wird, eine Voraussage. Ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Warum? Weil sie nicht in Reue Buße taten, sich nicht wirklich von Sünde abwandten und zu Jesus kamen. Ich möchte euch offen und ehrlich bekennen, dass meine Frau und ich regelmäßig dafür beten, dass meine 4 Kinder nicht auf Freunde oder Freundinnen hereinfallen und jemanden heiraten, der nur vorgibt, bekehrt zu sein. Aber nie Buße tat. Und wie viel größer ist der Betrug, wenn diese Menschen einmal vor dem stehen, der am Kreuze hing. Er wird ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Nun, jetzt habe ich viel darüber gesagt, wie man sich nicht bekehren kann, nämlich ohne Reue und ohne Buße, denn das wäre Selbstbetrug. Nach der Predigt brannte den Zuhörern eine Frage, was sollen wir tun? Und ich finde die Frage gut. Die Antwort ist ganz einfach. Petrus macht nicht ein Riesending. Er sagt, tut Buße. Nehme ihn an, nicht nur als Retter, sondern als Herrn. Und vergiss dabei nicht deinen niedrigen Stand vor Gott. Nicht der Herr braucht den Sünder, sondern der Sünder braucht den Herrn. Wie damals, so auch heute. Ich darf dir das Wort Gottes zurufen, tue Buße. Ändere deinen Sinn, dein Denken. Wende dich in tiefer Reue ab von Sünde und wende dich Jesus zu, dem Heiland. Das ist Buße. Ohne Buße können wir nicht zu Gott kommen. Ohne Buße können wir nicht gerettet werden. Wenn du zu Gott kommst ohne Buße, ist es so, wie wenn du super arrogant vor den Thron Gottes stehst und sagst, hier bin ich. Du hast ja die ganze Zeit auf mich gewartet. So ein guter Kerl, wie ich bin. So stehst du vor Gott. Aber einer, der Buße tut, der weiß genau, er hat Schuld. Und er schaut auch ganz anders, nicht arrogant. Er ist demütig, weil er überführt ist. Es ist bewiesen, ich bin ein Sünder. Und so steht er auch. Und Gott nimmt solche Leute an, die Buße tun und nicht, die von sich überzeugt sind und nur vorgeben, bekehrt zu sein. Was geschieht mit unserer Schuld, wenn wir Buße tun? Vers 38, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Uns werden die Sünden vergeben, wenn wir Buße tun. Was geschieht mit Sünde, wenn wir Buße tun? Gott vergibt. Unsere Schuld ist getilgt. Jesu Blut reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Der dritte Punkt, die Gemeinde entsteht und wächst. Wir wissen nun, wer an Jesus glaubt und Buße tut, wird gerettet. Und Petrus sagt den Gläubigen in Vers 38, und ein jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Nun, wir alle wissen, dass Taufe nicht in den Himmel führt, sondern Buße, Bekehrung, Wiedergeburt. Taufe ist nur ein Zeugnis, was der Bekehrte ablegt. Jawohl, Leute, ich stelle mich auf Jesu Seite und bezeuge, dass ich Christ geworden bin. Mit dem Symbol der Taufe, dass ich für Sünde gestorben bin und nun für Jesus lebe. Das ist die Symbolik. Aber Taufe selbst rettet ja nicht. Und alle Gläubigen wurden durch Untertauchen getauft. Als Petrus sagte, und ein jeder von euch lasse sich taufen, dann versteht der Deutsche, taufen, Kirche. Damals war das ganz anders. Als Petrus gesagt hat, lasst euch taufen, war das nicht ein Wort wie im Deutschen, was man nicht versteht, sondern er hat gesagt, und jeder von euch lasse sich untertauchen auf den Namen des Vaters und so weiter. Das heißt, genau so wurde es gemacht, durch Untertauchen. Im Neuen Testament wurde durchweg mit Untertauchen getauft. Viele Menschen denken bei Taufe an Besprengen oder Übergießen. Da müssen wir aber wissen, dass das kirchengeschichtlich erst ab dem 12. Jahrhundert praktiziert wurde. In der Bibel aber wurde immer durch Untertauchen getauft. Und so ließen sich zu Pfingsten alle 3000 Seelen, die soeben Buße getan haben, durch Untertauchen taufen. Und deswegen, wenn wir bald Taufe haben, werden wir es auch mit Untertauchen tun. Und wenn ich so schaue, was war das für ein wunderbarer Gottesdienst? Eine Predigt, Open Air, Tausende von Leuten und dann lassen sich 3000 Menschen taufen. Wahnsinn. Wie ist das wohl gewesen? Wenn die Bibel sagt, dass es 3000 Menschen waren, die sich taufen ließen, dann wurde über die Taufen auch Buch geführt. Da drängt sich auch die Frage auf, wie konnte man so viele an einem Tage taufen in Jerusalem? Durch die archäologischen Ausgrabungen an der Südseite des Tempelberges fand man zahlreiche Taufbecken, wo sich jüdische Pilger zur Zeit des Alten Testamentes untertauchen konnten, um sich rituell zu reinigen. Das waren so viele Taufbecken, die man dort fand, dass es ohne weiteres möglich war für die Jünger Jesu, tausende Menschen in relativ kurzer Zeit zu taufen. Und so wuchs die Gemeinde an diesem Tag um 3000 Gläubige. Wir lesen Apostelgeschichte 2, Vers 41. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und deswegen machen wir es auch so in Overath, wenn jemand Buße getan hat und sich taufen lässt, wird er auch der Gemeinde hinzugefügt. Ist es nicht schön, wie Jesus rettet? Menschen hören das Evangelium, die Wahrheit vom Kreuz. Einige waren völlig unvorbereitet, sind nur wegen dem Brausen dorthin gekommen. Dann hören sie auf einmal vielleicht ihre erste Predigt. Andere vielleicht waren suchend. Und nun hören sie die Wahrheit vom Kreuz, dass Jesus für ihre Sünde starb. Und es dringt ihnen durchs Herz, es sticht sie ins Herz. Sie sind über ihre Sünden betrübt und zutiefst überführt. Und Petrus predigt ohne Umschweife und sicherlich nicht nur 20 Minuten. Und er sagt ihnen laut und deutlich ins Gesicht, was ihre große Sünde war, dass sie Jesus abgelehnt haben und ihn, ihren eigenen Messias, gekreuzigt haben. Tut Buße, ändert euren Sinn, wendet euch ab von Sünde, die euch zu Verlorenen macht, und wendet euch zu Jesus. Tut Buße und bereut. Und tausende Zuhörer folgen der Aufforderung und tun Buße, lassen sich taufen und werden der Gemeinde hinzugefügt. Welch eine Umkehr an diesem Vormittag. Innerhalb des Vormittags eine Umkehr um 180 Grad. Vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 5, Vers 24. Weil Jesus ihnen vergeben hat. Wunderbar. Nun, alles ändert sich nun. Das ganze Leben ändert sich. Wir haben eine Reihe von Geschwistern in der Gemeinde, wo ich mich so freue. Alles ändert sich. der Tagesablauf, die Gewohnheiten. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, was den Gläubigen nun wichtig ist. So viele bekehren sich. Was ändert sich? Was sind ihre Prioritäten? Was ist ihnen jetzt wichtig? Wir lesen Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Unfassbar. Welch eine Veränderung des Sinnes, der Prioritäten, der Gewohnheiten. Ehemalige Betrüger, Lügner, Spötter, Diebe, Ehebrecher haben nun den Sinn Christi. Betrüger betrügen nicht mehr. Lügner lügnen nicht. Spötter loben Gott. Diebe stehlen nicht, geben anderen. Ehebrecher betrügen ihre Frauen nicht. Der Sinn Christi. Alles ändert sich. Wie anders ist es zu erklären, dass solch ehemalige Egoisten so eine Kehrtwende machen und Jesus so ähneln? Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und ganzem Verstand und den Nächsten wie sich selbst. Unser Punkt heißt ja, was den Gläubigen nun wichtig ist. Und ich möchte die größte Aufmerksamkeit jetzt mit euch auf Vers 42 legen. Auf Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Junggläubige, frisch Bekehrte blieben beständig in vier Disziplinen. Man könnte sagen, vier Säulen des Lebens. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet. Das war der Urgemeinde am wichtigsten. Beständig. Schauen wir diese Hauptgewohnheiten oder diese vier Säulen der ersten Gemeinde mal an. Lehre der Apostel. Wir lesen, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Die Bibel ist nun für die Neubekehrten das Hauptbuch geworden. Das Hauptbuch ihres Lebens. Beständig hörten sie die Predigten der Apostel. Oh, ich kann mir vorstellen, dass die Predigten nicht immer perfekt waren und auch länger waren als 20 Minuten. Und die Apostel waren auch keine hochstudierten Rhetoriker. Es waren einfache Männer, Handwerker, Fischer. Aber sie waren voll des Heiligen Geistes. Sie erzählten alles, was sie mit Jesus erlebt hatten. Sie erklärten frisch Bekehrten die Gleichnisse Jesu. Alles, was der Herr ihnen aus den Schriften erklärte, gaben sie weiter. Ein Beispiel von John Bunyan. John Bunyan schrieb im 17. Jahrhundert das nach der Bibel meistgelesene Buch im Gefängnis, die Pilgerreise. Und er kam ins Gefängnis, weil die Kirche ihn wegen der Verkündigung des Evangeliums verfolgte. Er war ein begnadeter Prediger, aber aus sehr einfachem Stand. Er war sogar unter Handwerkern nicht angesehen, weil er nur Kesselflicker war. Hört sich auch nicht besonders gut an, ne? Heute gibt es ja für alles irgendwelche Managerpostennamen, ne? Kesselflicker. Ich habe verschiedene Berufe und ich sage den Leuten immer das Beste, damit die Leute gut von mir denken. Aber Kesselflicker? Unter den Handwerkern und nicht angesehen, aber ein begnadeter Prediger. Und einer der gelehrtesten Zeitgenossen Englands hörte seine Predigten und schrieb über Bunyan, der so erwecklich predigte, dass viele Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus kamen, folgenden Satz: All meine Gelehrsamkeit würde ich hingeben, wenn ich doch nur halb so erbaulich und gewinnend predigen könnte wie dieser Kesselflicker. Und so predigten die einfachen Apostel. das Wort vom Kreuz der Gemeinde. Könnt ihr den Hunger der frisch bekehrten Jünger erkennen? Eine der Hauptbeschäftigungen war es nun, den Aposteln beim Predigen zuzuhören. Das war ihnen so wichtig. Und wie weit sind viele Christen heute davon entfernt? Man beklagt sich heute so gerne über die langweiligen Prediger, merkt aber gar nicht, dass unser Interesse die Ursache ist, das geschwunden ist. Dass unser Interesse am Wort Gottes, das Interesse am Wort vom Kreuz stark abgenommen hat. Dass wir oft auf die Uhr schauen und ans Essen denken oder an anderes. Gestern sprachen wir noch am Lagerfeuer mit einigen Brüdern und einer sagte, mein Gehirn ist von YouTube, Fußball und anderen Medien, die ich nicht kannte, vollgemüllt. Und er hat recht damit. Er ist ein Beispiel für viele und ich kann mich da anschließen. Oh, der Teufel, na gut, Fußball nicht, aber bei allem anderen. Oh, der Teufel hat mit dem weltweiten Zeitgeist, mit den Verstrickungen des Alltags, die uns so in Beschlag nehmen, die Freude vieler Christen am Wort weggenommen. Und wir überlegten gestern am Lagerfeuer, wie man sich sortieren kann, wie man sich neu organisieren kann, damit uns dieser Müll, der uns die Luft zum Atmen nimmt, wegkommt, damit wir geistlich leben können. Sollten wir nicht anfangen, heute an Christen zu appellieren, tut Buße? Tut Buße von eurer Geschäftigkeit und Liebe zur Welt? All den Luxus und die Vergnügungen, womit wir ständig umworben werden. Ich glaube, dass viele Christen heutzutage beständig dabei sind, anderes zu tun, aber nicht beständig dabei sind, Gottes Wort zu hören und zu lesen, wie damals die Frischbekehrten, die beständig Predigten hörten. Welch ein geistlicher Hunger lässt sich dort ablesen. Oh, wie fehlt uns der geistliche Hunger. Ich habe den Eindruck, wir sind so voll gegessen, dass kein Hunger mehr da ist. Oh, wie viele sind geworden wie fette Vögel, die kaum noch fliegen können und Gott mit schönen Liedern loben, weil sie sich an fremden Futterplätzen vollgefressen haben. Ich bete, in erster Linie meine ich auch mich, dass der Herr mir einen großen Hunger nach seinem Wort schenkt. Und wünsche mir, dass wir in unserer Gemeinde erleben, dass wir diese Atmosphäre der Urgemeinde bekommen. Die zweite Säule der Gemeinde, sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Das Leben der Frischbekehrten änderte sich. Sie suchten die Gemeinschaft mit Christen. Meint ihr, die Nachbarn der Frischbekehrten haben das nicht gemerkt? Wohin gehst du, Nathanael? Ich gehe zur Gemeinde. Miriam, kommst du am Nachmittag mal vorbei? Ich wollte dir was zeigen. Oh, sagt Miriam, ich gehe zur Gemeinde. Oh, und wir lesen, alle, sie hatten ein hohes Ansehen in ganz Jerusalem. Aber, sagt Miriam, ich komme später, nur nicht heute. Heute treffen wir uns in der Gemeinde. Gemeinschaft mit Gläubigen, das war ihnen wichtig. Die dritte Säule der Gemeinde, sie blieben beständig im Brotbrechen, im Abendmahl. Jesus, den sie gekreuzigt haben, in ihrer Unwissenheit, angestiftet durch die obersten Priester, das können sie nie wieder vergessen. Sie freuten sich aufs Abendmahl. Es war keine Pflichtübung, sie gingen hin, um an den Gekreuzigten zu denken. Um sich zu erinnern an diesen schrecklichen Tag, an dem sie Jesus ans Kreuz geschlagen haben. Und dann dringt es wieder in ihr Herz. Es sticht in ihr Herz. Ich habe Jesus ans Kreuz geschlagen. Es schnitt sie ins Herz. Ich war's, Herr. Ich war's. Ich habe geschrien, kreuzigt ihn, Herr. ich war's. Und ich hatte keine Ahnung, dass du mein Retter bist. Und wieder, von Abendmahl zu Abendmahl, stach es sie ins Herz. Sie wollten Gemeinschaft mit Jesus haben. Sie nehmen beim Abendmahl das Brot und erinnern sich, dass Jesus sein Leib für sie hingab. Und während sie das Brot einnahmen und an den geschundenen Leib Jesu dachten, dachten sie, ich war's, Herr. Und es stach sie ins Herz. Sie nehmen beim Abendmahl den Wein und erinnern sich an den blutüberströmten Leib Jesu und denken daran, ich war's. Ich habe geschrien, kreuzigt ihn. Sein Blut floss für mich. Und es stach sie ins Herz, schnitt sie ins Herz, immer wieder, bei jedem Abendmahl. Da fehlten die Jungbekehrten nicht. Sie sahen es als Verabredung mit ihrem Herrn, den sie ans Kreuz genagelt haben. Die vierte Säule der Gemeinde, sie blieben beständig in den Gebeten. Oh, welch ein starkes Zeugnis tiefer Verbindung mit dem Herrn. Welch Bild der Vertraulichkeit. Wenn ein Christ betet, so redet er mit dem Herrn, mit Gott. Gebetsstunde, das war eine beständige Gewohnheit der Gläubigen damals. Das war ihre höchste Priorität, im Gebet in die Gegenwart Gottes zu treten. Im Gebet vorzutreten zum Thron der Gnade, ihn, den Herrn, anzubeten dafür, was er ist und wer er ist, ihn für die Nöte der Geschwister zu bestürmen, ihn um Vergebung zu bitten für die Sünden, die unter der Woche geschehen sind, Nöte vorzubringen und dann im Vertrauen auf ihn, auf Antwort zu warten. Im Gebet vertrauen wir dem Allmächtigen an, vertrauen wir uns ihm an und vergessen wir das nicht, dass es der Allmächtige ist, an den wir uns wenden. Wenn wir mit dem Bürgermeister sprechen und irgendwas fragen, dann hoffen wir alle, hat er schon was gesagt? Nein, ist kein Brief gekommen? Nein. Aber hier haben wir nicht mit dem Bürgermeister geredet, sondern mit dem Allmächtigen. Und wir können warten, bis er antwortet. Tun wir das? Oder gehen wir nur hin und es ist eine Pflichtübung? Hoffentlich ist gleich Schluss. 1,5 Stunden beten, was soll man da sagen? Warum sind wir nicht wie Elia? Da gab es eine Wette auf dem Berg Karmel. Entweder Gott ist der Herr oder Baal. Er alleine und dort über 400 Baalspriester. Da steht ein einzelner Mann, der auf Gott vertraut und hunderte Priester. Wer ist Gott? Eine Wette. Wisst ihr, wie er betet? 1. Könige 18, Vers 37. 11, ja. Erhöre mich, o Gott. Erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Erhöre mich, erhöre mich. Er wartet auf Gottes Erhörung. Er rechnet damit. Er lässt sich auf die Wette ein. Und wisst ihr, was dann passiert? Vers 38, da fiel Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser im Graben. Und die Kinder Gottes wissen, Gott antwortet, wenn wir beten. Das haben wir oft erlebt. Jetzt kommt die schöne Zeit. Wenn das Wetter so schön ist, wird die Gebetsstunde weiter so voll bleiben. Wir werden geprüft werden. Solche Gesinnung hatten die frisch bekehrten Männer und Frauen. Sie vertrauten dem, den sie vor kurzem noch ans Kreuz geschlagen haben. Liebe Geschwister, mögen wir diese vier Säulen in unserem Leben überprüfen und uns ein Vorbild nehmen an jungen bekehrten Geschwistern der Urgemeinde. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Sie liebten Predigten in der Gemeinschaft der Gemeinde im Abendmahl, wenn sie sich an den Herrn, den sie gekreuzigt haben, erinnerten und im Gebet. Und wenn wir sehen, dass hier ein großer Unterschied vorliegt zwischen uns und den Jungbekehrten damals, so lasst uns die Worte zu Herzen nehmen, die Petrus auch damals an Ungläubige richtete. Tut Buße. Und an alle Ungeretteten, die noch nicht Buße getan haben und heute erkannt haben, dass Jesus der Messias ist, der wegen unserer Schuld ans Kreuz ging, um unsere Schuld vor Gott zu tilgen. Ihr könnt heute ebenso gerettet werden wie damals die 3000. Wisst ihr warum? Weil der Retter der gleiche ist, der nur zur Rechten Gottes sitzt und bald kommt. Ihr könnt ebenso gerettet werden. Denn unser Ansprechpartner im Himmel ist der gleiche Retter und Messias wie damals. Wer ihm naht, bereut und Buße tut, wie Petrus auffordert, bekommt Frieden mit Gott. Welch eine Zukunft für die, die Jesus haben. Denn der Herr kommt bald. Schaut mal, wie wunderbar die Gemeinschaft der Geretteten in der Urgemeinde ist. Wir lesen 46 bis 47 weiter. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise und frohlockten in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Gebe der Herr, dass wir in Overath eine Ähnlichkeit zur ersten Gemeinde entwickeln. Sie liebten Gottes Wort, Punkt 1. Hörten Predigten und lebten danach. Punkt 2. Sie suchten Gemeinschaft der Gemeinde. Die zweite Säule. Die dritte Säule. Sie feierten voller Dankbarkeit das Abendmahl und erinnerten sich daran, dass sie Jesus ans Kreuz genagelt haben, der sein Blut für uns vergoss und sein Leib gab. Und viertens, sie beteten viel. Wen wundert es, wenn die Bibel sagt, der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wisst ihr, warum viele Gemeinden geistlich nicht wachsen, keiner sich bekehrt? Der Herr wusste hier, die Gemeinde tickt gut. Ich kann euch viele Jungbekehrte zumuten. Geht dahin, da hört ihr mein Wort. Dort ist Gemeinschaft, dort ist Abendmahl und dort ist viel Gebet. Aber es gibt Gemeinden, da muss man schon fast eine Ritterrüstung haben, um reinzugehen. Da gibt es Pfeile von eigenen Leuten. Und so viel Lauheit und andere Säulen. Wenn diese vier Säulen aus Apostelgeschichte 2, Vers 42 auch unsere Säulen werden, wird unsere Gemeinde nicht nur zahlenmäßig wachsen, sondern die Gemeinde wird in der Tiefe der Erkenntnis und der Vertrautheit zu Jesus wachsen. Möge der Herr bewirken, dass bei uns Säulen ausgetauscht werden. Ich habe gestern durch das Gespräch am Lagerfeuer nicht ermutigt worden, diesen Punkt so zu nennen. YouTube weg oder reduzieren, stattdessen Gottes Wort, gute Bücher. Zeit mit unseren Kindern die Bibel zu lesen. Fußball weg oder reduzieren, ich weiß, einige werden mir widersprechen. Stattdessen Gemeindegebet. Überprüfe deine Säulen und stelle dein Leben auf die vier Säulen aus Apostelgeschichte 2, Vers 42 um. Sicherlich ergibt der Säulentausch eine andere Lebensarchitektur, aber zweifellos eine bessere. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen.